diese festlichen Klänge des Posaunenchors von Hohenaslach, die sollen uns erst das zeigen, was es ist, dass Gott an uns denkt und für uns sorgt. In diesen Sommertagen, wenn wir hinausblicken in die schöne Welt, die uns umgibt, da muss ich immer an das Wort Jesu denken. Wenn nun Gott das Gras so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen. Die fürsorgende Liebe Gottes gilt Ihnen. Wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen, 346. Wir singen die ersten vier Verse, 346. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, dir wollen wir unsere Loblieder singen, weil uns deine Macht und deine Größe so ermutigt und erfreut, und wir können an diesem Morgen nur danken, wie die ganze Welt von dir so wunderbar geschaffen ist. Und wie du uns bis zum heutigen Tag geführt hast. Du hast alles so herrlich bereitet und hast uns auch die Kraft des Lebens geschenkt bis zu diesem Tag. Und wir wollen an diesem Morgen deine Barmherzigkeit und deine Güte noch viel besser entdecken und dir noch viel fester vertrauen. Wir bringen in diesem Tag mit, was uns beschäftigt und was uns belastet. Viele von uns tragen schwere Sorgen und Nöte mit sich, und die wollen wir bei dir ablegen. Und uns belastet auch, wo wir dich betrübt haben und dir ungehorsam waren und dein Wort gebrochen haben. Herr, vergib uns diese Schuld. Wir danken dir, dass deine Vergebung jetzt alles wegnehmen kann. Vollständig vergeben und vergessen machen willst du, was uns belastet. Und so wollen wir jetzt dir in der Stille alles sagen, was uns bedrückt. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Danke, Herr. Amen. Surki Albrecht war in Israel und ist noch für weitere 2,5 Monate, aber gestern war eine Hochzeit in der Gemeinde und da haben Freunde ihr die Teilnahme ermöglicht und haben ihr ein Ticket geschickt und da habe ich gesagt, jetzt ist schön, sie soll doch ein paar Worte erzählen. Sie ist in einem Altenheim für messianische Juden, das sind christusgläubige Juden, die sagen, Jesus ist der Messias. Und da ist schön, wenn du uns ein paar Dinge sagst.
Also ich bin gerade in dem Altenheim in Haifa, das Ebenezer Home. Und es ist, Haifa ist nordwestlich von Israel an der Mittelmeerküste. Und wir sind ein ganz, ganz kleines Altenheim, nur mit 30 Leuten ungefähr. Aber wir brauchen unbedingt ein Altenheim für messianische Juden, weil wenn ein messianischer Jude geworden ist, dann wird er ziemlich geschnitten von den anderen Juden. Und dann wäre es ziemlich schwierig, in einem normalen Altenheim zu leben. Und als Volontärin hat man verschiedene Aufgaben. Also einerseits müssen wir ganz normal in der Küche arbeiten und andererseits natürlich mit den alten Leuten das Pflegerische machen und auch solche Sachen machen, wie mal spazieren gehen oder Briefe schreiben oder zur Bank gehen oder solche Sachen. Und es ist einfach ganz toll, dort zu arbeiten, weil diese alten Menschen haben schon einen wahnsinnigen Glauben, muss man sagen. Also viele haben ganz arg schwere Sachen durchgemacht. Und dann ist es einfach schön, wenn man mal Zeit hat, sich mit denen zu unterhalten oder mal von ihnen Geschichten zu hören. Ja, oder einfach zu sehen, wie sie das Leben eigentlich bis jetzt gemeistert haben. Und daran kann man eigentlich ziemlich viel lernen. Wir haben zum Beispiel einen alten Herrn, der ist schon über 90 und er ist nicht mehr so arg viel fähig. Aber jedes Mal, wenn jemand Neues zu Besuch kommt oder wenn irgendjemand von unseren Helfern neu ist, kommt er gleich daher und fängt an zu predigen und von Jesus zu erzählen und zu fragen, ob wir ihn auch wirklich lieb haben und ob wir auch erlöst sind. Und also das Allertollste finde ich eigentlich, wie die Leute wirklich so fest und sicher im Glauben sind. In dem Altenheim ist es ja ganz normal, dass Leute sterben. Und wenn bei uns jemand gestorben ist, dann ist es bei denen eigentlich nicht so, dass die jetzt alle Hoffnung verlieren und dass die dann einfach nur denken, ja, schön war's, jetzt ist alles vorbei. Sondern dann hört man manchmal schon so einen Satz, wo die Leute dann sagen, na, ich hoffe doch, dass ich den bald wiedersehe im Himmel und so lang ist es ja nicht mehr und da freuen wir uns schon drauf. Und ich finde es einfach ganz arg toll, wie man so erleben kann, wie Leute, die so schwere Sachen durchgemacht haben, immer noch ganz fröhlich im Glauben vorwärts gehen können.
Vielen Dank und dir auch frohen Mut. Ich weiß, die Arbeit ist sehr schwer, aber ich finde das schön, wenn man der Jugend eine schwere Arbeit trägt und du bist auch im Glauben gewachsen. Ich wünsche dir noch reiche Eindrücke. Wann fliegst du wieder los?
Am Montagmorgen.
Montagmorgen. Denke mal dran für die restlichen 2,5 Monate. Und liebe Grüße auch an die Alten. Schönster Herr Jesu, wir singen 487, alle 5 Verse. 487. Wir haben eine Reihe von Gottesworten, über die wir uns hier Gedanken machen in der Predigt. Fest zugesagt, mutmachende Worte. Und da ist heute dran aus Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11. Immer schade, wenn man so ein Wort aus dem Zusammenhang reißt, aber darum ist gut, wenn Sie auch noch das Umfeld im Auge haben mit Ihren ausgelegten Bibeln. Jeremia 29, Vers 11. So spricht er: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und jetzt ist bei mir ein Sternchen dran, wörtlich, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das eine haben wir ja so gelernt, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet, und das andere, das ist genauer übersetzt und wichtig, wenn wir es im Auge behalten. Bald täglich werden wir überrascht mit neuen, interessanten Nachrichten, was Menschen wieder Großes geschafft haben, geleistet haben. Es gibt ja großartige Spitzenleistungen. Denken Sie bloß an den Sport oder in der Technik oder in der Wissenschaft. Neue Entdeckungen wurden gemacht. Ein bisschen witzig ist das beim Buch der Rekorde. Das muss immer wieder von Guinness neu geschrieben werden, weil da, junge Leute, macht das Spaß, neue Rekorde gesucht werden. Was habe ich gelesen? Aber das war ein Buch von 82, dass einer 54 Kilometer rückwärts auf dem Fahrrad gefahren ist und dabei unentwegt gefiedelt hat. Spitzenleistung. Oder dass einer 38 Würste in einer Stunde gegessen hat. Spitzenleistung. Menschen können Gewaltiges fertigbringen, aber an einer Stelle tun wir Menschen ganz arg schwer. Dafür sind wir irgendwo nicht gebaut und konstruiert. Und der eine Punkt ist, Leid und Schmerz zu tragen. Leid und Schmerz zu tragen. Ich denke, es gibt überhaupt keinen Menschen, der das leicht wegsteckt, wenn ihm die Lebenspläne zerbrechen. Wenn er plötzlich miterleben muss, wie alle seine Träume sich in Luft auflösen und er plötzlich vor dem Scherbenhaufen seines Lebens steht. Leid und Schmerz ist ganz arg schwer. Das ist uns wesensmäßig fremd, das passt uns nicht in den Kopf, in unsere Gedanken hinein. Und wir rebellieren, wenn uns Gott Wege führt, die uns nicht passen, die ärgerlich sind und die schwer sind. Und wahrscheinlich sind jetzt auch sehr, sehr viele unter uns, die sagen, das macht mir heute so einen Druck aufs Herz. Ich weiß nicht, wie das weitergeht bei mir. Mit der Krankheit, ich sehe voll Sorge auf den morgigen Tag, ich habe Schwierigkeiten mit Menschen, ich sehe meine Zukunft nicht mehr klar und ich kriege das irgendwie nicht unter die Füße. Ich habe da Schwierigkeiten, obwohl wir ja sonst so gute Leute sind. Aber da haben wir Schwierigkeiten. Und die ganze Zeit, da kann man schier dran verrückt werden, bohrt die Frage, warum hat mich das jetzt so getroffen? Warum? Warum ist das jetzt gerade gekommen? Wir wussten natürlich ganz genau, dass zum menschlichen Leben, zum Dasein in dieser Welt auch Leid gehört. Aber warum hat es mich jetzt getroffen? Warum hat mich so hart getroffen? Und dieses Warum kann einen ja so umtreiben? Und man kriegt ja keine Antwort drauf. Und umso mehr bohrt man an dieser Frage. Und je mehr andere versuchen, auf uns dreinzureden und uns auf die Schulter zu klopfen und Mut zu machen, das klappt irgendwie nicht. Sie kriegen das nicht fertig. Man ist taub in den Ohren für allen Trost, für alles mutmachende Wort. Denn es gibt gar keine Antwort auf dieses Warum. Und da wird dann der Schmerz nur größer und man sitzt ganz allein. Dieses Leid vereinsamt ja auch. Ist ja nett, wenn ab und zu noch einer klingelt und nach uns fragt oder einer anruft und sagt, wie geht's dir? Aber man bleibt doch allein mit seinem Schmerz. Und das macht den Schmerz nur noch größer. Ich muss Ihnen heute sagen, Gott redet in ihre Einsamkeit hinein. Gott ruft sie. Das prophetische Wort ist das Gotteswort. Schlagen Sie die Bibel auf und hören Sie das Wort. Ganz anders als Menschenwort. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen und der dich gemacht hat. So heißt mal. Und nun spricht der Herr, der ist zuständig für dich. Der hat den Überblick. Und nun spricht der Herr. Wenn Sie dieses Wort nicht mehr hören können, dann weiß ich nicht, was ich zu Ihnen sagen soll. Das wäre furchtbar. Dann sind Sie ganz allein, wenn um Sie her das Schweigen Gottes wäre. Aber Gott schweigt nicht, noch nicht. Gott redet, und das ist so wunderbar, dass Sie diese Stimme vernehmen können und wo Gottes Stimme zu Ihnen dringt. Da auf einmal kommt die Antwort, die uns erst den weiten Blick mit: Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht an meinem Gott vorüber, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Und wir merken plötzlich, vor Gott allein sehe ich den schweren Weg, den ich geführt werde, anders. Und wenn das jetzt nur heute bei Ihnen geschieht, dass Sie sagen, ich kann es auf einmal ganz neu einordnen. Mein Leben mit dem, was mich betrügt, und dort Gott, der mich führt, der mächtige Gott, der mich gemacht hat, der mein Leben in seiner Hand hat. Das ist ja nicht ein Thema, das alte Leute bloß angeht, so wie die Surki vorhin erzählt vom Altenheim. Ich habe den Eindruck, die wahnsinnigen Bilder, die man gestern sehen konnte von diesem Techno-Festival in Berlin, nicht bei jungen Leuten, dahinter steckt doch eine Sinnkrise, wo man sich so auslebt in einem verrückten, austobenden Sinne. Was steht denn dahinter? Dass man den Weg seines Lebens nicht mehr sieht. Und das ist heute für junge Leute verzweiflungsvoll, dass man sich bloß noch in den Rausch flüchten kann, weil man gar nichts mehr klar sieht. Wozu bin ich denn eigentlich da? Was soll denn mein Leben? Und wie werde ich mit den Schwierigkeiten fertig, die mich betrügen? Und das eine, was Antwort sein kann, dass Gott hineinredet, Gott ruft. Und er spricht zu uns, gerade in der großen Sinnkrise unseres Lebens. Und jetzt habe ich drei Dinge von diesem Wort, die ich unterstreichen will. Da sagt Gott, ich weiß wohl. Ich weiß wohl. Das sagt Gott ganz gezielt von den Bedrängnissen, in denen wir leben. Ich weiß wohl. Ist Ihnen das bewusst? Dass Gott alles ganz haargenau kennt. Was Sie belastet, wir meinen ja oft, wir müssen es Gott noch erst erzählen, bis in alle Details. Gott weiß doch. Und Gott kennt das ganz genau. Er kennt die Schwere der Krankheit, die Verletzung unserer Seele. Er kennt die Traurigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Ich weiß wohl. Ich weiß ganz genau, was dich bedrückt und was dir Not macht und was dich belastet. Wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt untersucht Sie, nach einer Weile sagt er, jetzt weiß ich's. Sind Sie schon ganz froh, sagt er, weiß wenigstens, was es ist. Ist doch beruhigend, er weiß es. Er kennt die Krankheit und dann wird er auch das Medikament kennen, dann weiß er auch die Chancen, dann kann ich ihn auch fragen. Es geht doch hier um den großen Arzt. Um den ewigen Gott, wenn der alles weiß, wenn der alles weiß, wie ich mich fühle, wie verlassen ich bin, wie hilflos ich bin, ist noch viel wunderbarer. Jesus hat die ganzen Leiden der Welt getragen, an seinem eigenen Körper erlitten. Die Not der Krankheit, das Verlassensein von Menschen, verleugnet, verraten, die ganzen Sterbensqualen, Enttäuschung, Frustration, das hat der Jesus alles erlitten. Und das sagen wir im Glaubensbekenntnis, er hat gelitten. Das ist doch so tröstlich, er weiß doch alles ganz genau. Ich weiß wohl auch, ich weiß wohl, was an Schwerem auf Ihnen liegt und was Sie belastet. Und wenn er es ganz genau weiß, dann sind das nicht irgendwelche Schicksalsschläge, die bloß nach der Laune des Schicksals irgendwo geschehen, sondern hat sie Gott ganz bewusst zugelassen. Dann sind das nicht bloß Pannen im Ablauf, sondern sind sie am liebenden Herzen Gottes vorbeigegangen. Ich weiß wohl, ich weiß genau, sagt der Herr, ich weiß genau, was los ist. Und wenn er es weiß, dann weiß er auch die Auswege, dann weiß er auch, wie alles weitergehen soll. Und darum darf ich meine Warum-Frage einfach auf die Seite legen. Es gibt keine Antwort auf meine Warum-Frage. Und Gott sagt auch in seinem Wort nur, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Meine Wege, denn eure Wege. Aber wenn er es weiß, dann ist doch ganz, ganz wunderbar. Jetzt muss ich mal das Umfeld noch erklären, wo dieses Wort gesprochen war. Ich dachte, ich rede zuerst einmal in ihre Situation, dann schauen wir uns das an. Sonst sind wir gleich wieder so fern bei den alten Israeliten. Und die waren nach der Zerstörung Jerusalems als Volk deportiert worden. 5000 der Bürger, 1000 der Eisenarbeiter waren nach Babel geführt worden. Und für die Leute dort brach eine Welt zusammen. Was sollen wir denn dort in Babel? Wir wollen wieder zurück. Wann endlich wird denn Gott unser Gefängnis beenden? Und so rebellierten sie und sagten, wir halten es nicht mehr aus, wir wollen zurück. So wie man ungeduldig wird, wenn man lange krank liegt und sagt, ich möchte raus aus diesem Krankenlager, ich halte es nicht mehr aus. Und dann sagt Gott, 70 Jahre müsst ihr drin bleiben. Das war nicht leicht. Es ist gut, dass man daran erinnert wird. Das Schwere in unserem Leben ist auch ein Stück Gericht über unser Leben. Beim Sterben wird es uns ja als Letzten bewusst. Dass wir sterben müssen, das ist eine Quittung für unser Leben. Wir haben immer uns nur ans Diesseitige geklammert. Wir haben Gott nicht vertraut, jetzt müssen wir sterben. Das, was also so wichtig war, das, was man fassen kann, das zerfällt. Und über all dem Schweren unseres Lebens soll das nicht verschwiegen werden, weil man heute oft so einen billigen Gottesglauben hat, als ob Gottes Liebe bloß so primitiv wäre. Ja, Gott hat uns doch lieb, warum kann uns Gott dann das Böse zumuten? Weil wir uns auch bewusst machen müssen, dass diese Welt, in der wir leben, das heute nicht das Erfüllte meines Glaubens ist. Und das ist ja in unserer Generation ganz besonders schlimm, dass uns das berufliche Weiterkommen, die Gesundheit, und Essen und Trinken, Urlaub, das ist alles Wichtigste. Und sagen wir, warum werde ich jetzt gerade krank vor dem Urlaub? Weil Gott sagt, das ist nicht die Nummer eins in deinem Leben, das ist Gericht Gottes. Er streicht uns manchmal mit harter Hand viel durch. Gott sagt, das stimmt nicht, Gesundheit ist nicht Nummer eins in deinem Leben. Das ist nicht das Wichtigste, ist nicht wahr? Gott weiß genau, was er uns zumutet und er kann uns mit harter Hand auch viel durchstreichen. Aber wenn er sagt, ich weiß es wohl, dann hat er Liebesgedanken mit uns und hat eine Absicht damit. Gerade wenn er uns Schweres zumutet. Und wenn ich nur weiß, der Herr ist da, er, der über alles bestimmen kann und er führt es wunderbar hinaus, das ist doch genug. Er weiß es wohl. Jetzt möchte ich den zweiten Teil des Wortes unterstreichen. Da heißt es am Ende, wir haben eine große Zukunft. Ich gebe euch das Ende, das ihr wartet. Das Ende, das ihr wartet. Ich gebe euch eine Zukunft. So übersetze ich es mal. Ich gebe euch eine Zukunft. Wenn wir immer wieder mit der Warum-Frage herumbohren und sagen, ja warum, 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 warum? Wir kommen auf keine Antwort und dann sagt Gott, aber es kommt der Tag, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das Wort Gottes gibt uns nicht auf alle Fragen, die wir haben, eine Antwort. Das ist eine absurde Idee. Auch wenn ziemlich viele Fragen im Glauben, ich kann nicht auf alles antworten. Aber eins sagt das Wort Gottes, es kommt der Tag und da werdet ihr nur noch staunen und danken und loben können. Und auch hier in diesem Wort heißt, ich will euch ein Ende geben, das ihr euch ersehnt und erhofft. Ich will euch eine ganz große Zukunft geben. Ich muss also wegblicken und immer wieder, weil unser Glaube so kurz denkt und sagt, ja, aber was ist denn heute? Und wie wird das heute? Und wie geht das heute weiter? Sagt Gott, leg das einmal ganz getrost in meine Hand. Und auf einmal wird mir erst bewusst, das ist das Große im Glauben. So haben ja die großen Zeugen des Glaubens, die Frauen und Männer alle gelebt. Sie haben in einem, vorhin dazu gesagt, einen wahnsinnigen Glauben. Ihr Sehen auf die Seite genommen, sagen, aber ich habe die Zusagen meines Gottes. Und dann gehen sie fröhlich ihren Weg. In Hebräer 11 wird das beschrieben. Der Glaube ist eine Zuversicht des, dass man hofft, ein Nichtzweifel an dem, das man nicht sieht. Und so sind sie gegangen. So hat ein Abraham auf die Stadt gesehen, die Gott ihm schon zugesprochen hat. Und auf dieses Ziel ist er zugewandert. Ich wollte jetzt zu all denen von Ihnen, die bekümmert an der Warum-Frage ihres Lebens herumbohren und an dem Schmerz nicht mehr weiterkommen, sage ich, jetzt müssen Sie den Blick dorthin richten, wo Gott Ihre Augen hinlenkt. Gott hat ein Ziel mit Ihnen. Und Gott möchte aus Ihrem Leben noch etwas ganz Wunderbares machen. Und wie schwach und wie krank Sie auch sind, Ihr Leben soll noch mal eine Leuchtkraft entfalten. Und solange Sie noch in dieser Welt leben, haben Sie einen Auftrag und eine Bestimmung. Unser Leben ist wichtig und bedeutsam. Wenn man eine Reise macht, und viele brechen jetzt zu irgendeiner Urlaubsreise auf, da ist das Ziel wichtig, wo ich ankomme. Wie oft Sie im Stau stehen, das interessiert Sie dann nachher nicht mehr. Sondern bloß noch, das Ziel ist wichtig. Ich bin ans Ziel gekommen, ich habe das Ziel erreicht und Gott will uns zielgerichtet führen. Aber viele Menschen unserer Tage, die haben gar kein Ziel mehr. Haben Sie das Ziel vor Augen? Dass Sie heute vorwärts blicken und sagen, ich gehe meinen Weg auch durch alle Bedrängnisse hindurch, fröhlich und zuversichtlich. Im Gesangbuch steht ein Lied, das mir immer ganz besonders gefällt. Das ist das einzige Reiselied, das wir haben. Wir wollen es auch nachher singen. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten. Das hat ein junger Arzt gedichtet. Hat ja ein abenteuerliches Leben gehabt. Und dieser Paul Fleming, der ist auf eine große Reise aufgebrochen, einer diplomatischen Gesandtschaft, war er jahrelang unterwegs und auf der Ostsee ist ihr Schiff im Seesturm zerbrochen. Später ist er als Schiffbrüchiger im Kaspisee nur mit Not gerettet worden. Es ist ungeheuer, wenn man so ein Lebensbild liest. Und als er nach Hause kam, war seine Braut mit einem anderen verheiratet. Ausgerechnet er, der das schöne Volkslied gedichtet hat, vom ein getreues Herz zu wissen, das sei das Höchste. Er lebt die Enttäuschung von Menschen. Und dieser Paul Fleming, der da überall durch muss, und Sie müssen sich jede einzelne Situation verstehen, wenn man als Schiffbrüchiger im See treibt und gerade noch sich an eine Kiste festhalten kann, wenn die Geliebte des Lebens von einem anderen geheiratet wird und Liebe enttäuscht wird und dann, in allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, der alles kann und weiß. Und dann, so sei nun Seele seine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Der Vater in der Höhe, der weiß, wie es weitergehen muss. Lass den nur in deinem Leben sorgen. Das ist Glaubensmut. Das ist Siegeskraft. Wenn man so einfach von sich wegblicken kann und sagt, ich gebe das einfach ihm hin und ich blicke auf das Ende. Jetzt gehen wir wieder zurück zu diesen Israeliten, die da in Babel lebten. Die Israeliten sagten, aber wir halten es doch nicht mehr hier aus. Das ist so ein schwerer Platz und wir sind hier in der Zwangsarbeit, in der Gefangenschaft. Und Babel ist ein fremder Platz. Wir wollen wieder zurück ins geliebte Jerusalem und dort wollen wir unsere Lieder singen. Und dort ist unsere Heimat. Und dann sagt ihnen Jeremia ganz hart, dort in der Fremde ist dein Platz. Lebt eures Glaubens auch in Babel. Suche der Stadt Bestes. Und gerade ein Altenheim kann ein Platz sein. Oder ein Krankenlager. Dort hat Gott euch hingestellt und sucht dort des Herrn Bestes. Und sucht dort, was der Herr von euch will. Dort ist dein Platz und verkündige dort seinen Namen. Und lebe aufs Ende zu. Was ist denn das Ende meines Lebens? Dass mein Leben ein Lobgesang für den Herrn wird. Oder haben Sie andere Ziele? Dass Sie groß herauskommen, das werden Sie nie schaffen. Ihr Leben zerbricht und zerfällt, je älter Sie werden. Sondern das Einzige, was in Bedeutung ist, das, was für die Ewigkeit herauskommt. Und lebe auf dieses Ziel hin. Zielgerichtet auf das Ende leben. Nur noch das letzte Gedanken des Friedens hat Gott mit uns. Also, Das hat provozierend doch Prophet Jeremia hineingerufen, dieses verzagte Gottesvolk. Er hat sie in einen Brief hineingeschrieben. Fast provozierend, Gott weiß es genau, was euch bekümmert und was euch belastet, aber Gott weiß auch, was er will mit dieser schweren Zeit, dieser 70 Jahre in Babel. Und seht auf das Ende, das war das Zweite. Und jetzt, Gott hat Gedanken des Friedens mit euch. Gott hat kein Leid mit euch vor. Gott, was heißt denn Friedensgedanken haben? Das heißt, er möchte euch ruhig machen, er möchte euch gelassen machen, er möchte euch heiter machen. Jetzt kann ich Ihnen an einem Beispiel mal zeigen, wie schade das ist, dass wir verschiedene Sprachen in der Welt sprechen. Das Wort Frieden, da haben wir ein Bild davon. Was meinen wir Frieden? Dass ein Waffenstillstand ist, dass nicht mehr geschossen wird. In der Bibel ist das Wort Frieden mit einem anderen Klang behaftet. Das hebräische Wort kennen Sie alle, Shalom. Das biblische Wort Shalom meint immer Heilszustand. Das ist der innere Frieden, die völlige Gelassenheit. Das ist nicht bloß der politische Frieden, so wie wir das Wort verstehen, sondern das ist der Paradieseszustand, in dem man lebt. Wenn nichts einen mehr bedrängt, wenn alle Sorgen von einem wegfallen, wenn man alles hat, was das Herz begehrt und man einfach satt und zufrieden sein kann. Und dann sagt Gott, ich habe so Shalom-Gedanken mit euch, ich habe so Heilsgedanken mit euch. Ich will euch äußerlich und innerlich ganz erfüllt machen. Und jetzt wissen Sie auf einmal, warum uns Gott manchmal mit der harten Hand Äußeres aus den Fingern schlägt. Manches, was wir immer wieder uns so vorgestellt haben, als dass wir ohne das gar nicht mehr leben können, dann nimmt das einfach weg. Wir hatten vor Jahren eine Frau, die immer wieder mit den Kassetten unseres Gottesdienstes verbunden war. Die war mit 20 Jahren an einer schweren Arthritis erkrankt und hat 17 Jahre praktisch nur im Bett zugebracht und war so schwach, dass sie sagte, es bereite ihr unaufhörliche Schmerzen, nur die Bettdecke hochzuziehen. Aber sie hat dort von ihrem Krankenlager aus immer wieder Briefe geschrieben an andere Kranke. Und das ist so groß, wenn man das einfach in diesen alten Briefen wieder liest, wenn sie sagt, das ist so wichtig, wenn Christus der Mittelpunkt deines Lebens wird. Dann erst wird man richtig heil. Da geht es zur inneren Überwindung der Schwierigkeiten und Belastungen. Da geht äußerlich der Druck weiter. Die Hilfe, nach der wir uns ausgeschaut haben, wird uns nicht oder noch nicht zuteil. Aber die Verhältnisse beirren uns nicht, schreibt sie. Wir wachsen über sie hinaus. Wir bleiben in der Liebe Gottes. Ja, wir sind mehr als andere mit ihm verbunden, da wir im Leid gereift sind. Unsere höchste Vollkommenheit besteht nicht in irgendeinem Heldenmut, als ob wir alles überwinden könnten, sondern darin, Gottes und seiner Kraft dringend zu bedürfen. Es war und ist einfach großartig, wie in den größten Notsituationen ein tiefes Getrostsein und eine echte Furchtlosigkeit wachsen können. Wenn man sich fragt, wie wird es weitergehen? Der Entschluss, dem Herrn uferlos zu vertrauen, das ist ein schönes Wort, das Sie gebraucht, dem Herrn uferlos zu vertrauen, lohnt sich hundertprozentig. Da gibt es die Barriere. Warum lässt Gott das zu? Nicht mehr. Ich vermag ihm über aller Not meines Lebens Recht zu geben. Ich lasse mich ganz in seine Hände fallen. Und genau das will dieses Wort. Ich weiß doch, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, sagt der Herr. Gedanken des Shalom, dass ihr es ganz arg spüren könnt, auch wenn der Leib zerbricht und zerfällt. Und dass ihr doch ganz fröhlich sein könnt, dass er sagt, dieses tiefe Glücksgefühl habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie gefühlt. Erst dort, wo Gott mich ganz ruhig gelegt hat, habe ich ihn entdeckt. Und darum geht das ja auch weiter dann im Vers 11 und im Vers, des Vers 11 und dann im Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, ich will mich doch von euch finden lassen. Das ist ja Gottes Ziel, dass endlich sein Volk, das ihm davonläuft, ihn wieder sucht und ihn wieder findet. Und was will denn Gott? Nein, Gesundheit ist ihm nicht das Wichtigste. Auch unser Wohlstand ist ihm nicht das Wichtigste. Auch unsere Karriere ist ihm nicht das Wichtigste. Aber das neue Herz, dass wir das bekommen. Und dass das Herz fest wird.
und dass wir mit unserem Leben ihm preisen und dass wir ihm gehören ganz und völlig und dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Oder Paulus hat es anders formuliert. Ich möchte immer mehr ihn erkennen, Jesus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, das ist meines Lebens Ziel. Auf das laufe ich zu. Und diese Friedensgedanken hat Gott mit mir. Seine Pädagogik. Er will mich immer mehr zu ihm treiben und zu ihm hinführen. Wir hatten in unserem Württemberger Land den Johann Christoph Blumhardt. Der ist in seinem Leben merkwürdig geführt worden, als er nach seinem Studium in Tübingen in die Gemeinde kam. Es war ihm auf einmal bewusst geworden. Ich muss die ganze Welt, die mir begegnet, die leidende Welt, die Krankheitswelt, anschauen auf das, was Jesus in der Auferweckung, in der Neuschöpfung einmal aus dieser kranken, kaputten Welt macht. Und dann hat er seine herrlichen Lieder gesungen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss. Und glauben kämpfen wir. Seht doch auf das Ende. Dann könnt ihr eure Häupter erheben. Und dann könnt ihr fröhlich sagen, ja, jetzt fang heute schon an, dein Werk an mir zu treiben. Amen. Jetzt singen wir von diesem Lied von Paul Fleming, 292. Wir singen nicht die schönen Reiseverse, die können Sie dann singen, wenn Sie in Urlaub fahren. 292, wir singen 1 bis 3 und dann 8 und 9. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das macht uns so ruhig, wenn du alles weißt, auch schon bevor wir zu dir rufen. Und du kennst auch die Engpässe, durch die viele von uns jetzt gehen. Und wie viele kaum mehr atmen können wegen der Lasten, die auf ihnen liegen. Und doch gibt uns das wieder Raum und stellt uns wieder auf den Felsen, wenn wir wissen, du weißt alles ganz genau und du hast alles durchlitten und ertragen. Auch gibt es kein Gericht mehr, wo du vergeben hast, was schuldhaft in unserem Leben ist. Das macht uns ganz frei, dir zu vertrauen, dass du jetzt aus dem Schweren lauter Segen machen willst. Und wir wollen jetzt dir vertrauen und dich bitten, dass du all die bedrückenden Dinge, die vor uns liegen, die belastenden und für uns nicht durchschauenden Nöte, so umwandeln kannst, dass wirklich Heil für uns daraus wird. Wir verstehen nicht, wie du das machst, aber wir trauen deiner großen, unendlichen Kraft es zu, dass du dich auch an unserem Leib und an unserem Leben wunderbar verherrlichst. Und wir wollen jetzt auch für die bitten, die gar nicht unter uns sein können, weil sie durch solche große Not gehen oder weil sie krank liegen oder weil sie im Alter in der Pflege sind. Gib uns das Geschick, dass wir auch heute Mittag oder in den nächsten Tagen das vielen zusprechen können. Dieses Wort, dass du Friedensgedanken hast und nichts Böses willst. Dass die, die dich lieb haben, das erleben, dass alles zum Besten dienen muss. Wir sind gespannt, wie du uns beschenkst mit deiner Güte. Und wir möchten dich bitten, dass du dein Wort wahr machst. Und wir danken dir für alles Wunderbare, Ermutigende, was wir schon haben, mit dir erleben dürfen. Und dass du dein Wort nicht brichst, dass es fest, verlässlich zugesagt ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Ich darf doch auch in Ihrem Namen den Posaunen sehr danken. Die haben eine Posaunenfreizeit gehabt, Posaunenchor von Hohenhaßler. Das war ein Genuss für uns, erquickend und eine ganz große Freude. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen auch weiterhin euch Gottes Segen all euren Diensten, dass noch viele Menschen damit erquicken könnt. Ich darf noch mal daran erinnern, dass wir angeraten haben, wenn Sie doch da droben nachher zum Ständerling hochgehen, das ist wunderbar, wenn man sich begegnet, gehen Sie auch einfach auf andere Leute zu, auch den jungen Leuten, dann können wir nämlich im zweiten Gottesdienst die Fenster offen lassen. Das ist sonst, wenn man da draußen sich unterhält, für uns. Wir freuen uns, wenn Sie noch ein Weilchen stehen bleiben, das ist so prima, gehen Sie da oben, haben wir so viel Platz um den Sandkasten. Und darauf bewegen, ihr jungen Leute, ist doch herrlich, da habt ihr einen großen Platz. Und dann kann man auch die begrüßen, die man noch gar nicht gesehen hat. Finde ich super. Markus König, Dr. Markus König sagt uns noch ein Wort zur Freien Evangelischen Schule.
Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen zu berichten. Viele von Ihnen wissen, dass wir eine Freie Evangelische Schule Stuttgart haben, die in Degerloch ist. Seit jetzt 4 Jahren. Läuft dort eine Grundschule, einzügig, das heißt Klasse 1 bis 4 jeweils eine Schulklasse. Es sind etwas über 60 Kinder. Und wenn jetzt in 2,5 Wochen dieses Schuljahr zu Ende geht, dann können wir auf 4 Jahre zurückblicken, in denen jetzt eine komplette Grundschule entstanden ist. Für uns ist das als Mitarbeiter an der Schule eigentlich wirklich ein Wunder, dass Gott es so geführt hat, dass wir auch sagen können, es ist alles gut gelaufen bisher. Ich möchte Ihnen auch danken für die Fürbitte und Begleitung, die Sie unserer Schule gegeben haben. Als wir jetzt im Frühjahr dieses Jahr eingeladen haben für das kommende Schuljahr 95/96, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt die Schule weiter groß ausbauen. Aber es haben sich damals über 30 Eltern doch gewünscht, dass ihr Kind eingeschult werden kann in die neue erste Klasse. Und so waren wir vor der Entscheidung, dass wir eine zweizügige erste Klasse jetzt machen mussten oder ob wir es machen und wagen konnten. Wir haben es gewagt, jetzt machen wir eine zweizügige erste Klasse. Und ich möchte deswegen einfach Sie noch mal darum bitten, dass Sie auch in Ihrer Nachbarschaft, bei Bekannten, Freunden, vielleicht am Kindergarten, das bekannt machen. Wir haben noch mal eine kleine Broschüre rausgegeben für das neue Schuljahr. Sie liegt hinten auf bei den anderen Informationsbriefen. Können Sie gerne mitnehmen, aber vor allen Dingen werden der Herr Ellermann und ich, wir sind im Vorstand des Vereins der Freien Evangelischen Schule, nachher auch beim Sandkasten oben sein. Und für die, die Fragen haben, die Sie interessiert, werden wir uns gerne dort mit Ihnen unterhalten, Ihnen Näheres erklären zu der Schule. Vielen Dank.
Habt ihr auch finanzielle Probleme?
Die Schule ist in freier Trägerschaft. Das heißt, wir haben bis letztes Jahr die Schule allein mit Ihren und mit vielen anderen Spenden finanziert. Wir bekommen seit letztem Jahr die staatlichen Zuschüsse, denn es ist eben eine staatlich anerkannte Grundschule. Die Zuschüsse langen bei den kleinen Klassengrößen, die wir haben, von etwa durchschnittlich 15 Kindern pro Klasse, langen diese Zuschüsse bei weitem nicht. Wir müssen jetzt im Sommer wieder umbauen in den Räumlichkeiten, um neue Schulräume zu machen. Und da brauchen wir viel Geld.
Wunderschön. Man kann Sie also nachher auch noch dran hinwenden. Ich muss sagen, die verschiedenen Stadien der Entwicklung der Schule, ich weiß nicht, wie oft ich was sage, ich sehe keine Lösung mehr. Ich habe also Gerhard Ellermann gesagt, du hast einen großen Glauben und wenn der Herr dich nicht enttäuscht, ich habe den Glauben schon lange nicht mehr. Und Sie haben es bekommen bis zum Schluss, ein Schulgebäude am Altplatz, direkt an der Straßenbahnhaltestelle, wo man nicht mal eine Straße überqueren muss, das was für so eine Schule wichtig ist. Wo findet man sowas in Stuttgart? Gott hat es euch geschenkt und wir wünschen euch weiter Gottes Segen zu der Arbeit und freuen uns, dass er die Arbeit so macht. Ganz herzlichen Dank. Jetzt muss ich noch, und das ist jetzt amtlich offiziell hier mitteilen. Also da wollte ich sagen, das Opfer ist heute dafür, das lassen wir es nicht vergessen. Das Opfer ist heute für die Freie Evangelische Schule. Jetzt amtlich offiziell den Aufruf zur Kirchenwahl. Also so ein langer Aufruf und so wie ich die Temperaturen bei Ihnen einschätze, sage ich mal, das Wichtigste, um was es geht, am 12. November ist die Kirchenwahl. Und es geht jetzt um die Einreichung der Wahlvorschläge. Die Wahlvorschläge zur Landessynode in unserem Wahlkreis sind es 2 Laien und 1 Theologe. Wahlvorschläge müssen bis zum 15. September eingereicht sein. Wenn ich Ihnen jetzt alles vorlese, wo und wie, in der Sakristei liegt der Offizier, da dürfen Sie es abschreiben oder mache ich Ihnen eine Kopie. Das 15. September, das ist jetzt offiziell wichtig, weil das muss offiziell im Gottesdienst verkündigt sein, sonst ist die ganze Wahl nicht gültig. Für den Kirchengemeinderat muss es bis zum 13. Oktober Wahlvorschläge eingereicht werden. Ich freue mich immer wieder, dass in den Ordnungen unserer Landeskirche, wo uns ja viel Not macht heute, so eindeutig drinsteht, bei der Verpflichtung von Kirchengemeinderäten und Synodalen, dass das Amt allein vor Jesus und im Gehorsam zu ihm und zu seinem Wort geführt wird. Und dass man sie verpflichten muss, das was das biblische Ältestenamt ist, dass nur die Gemeinde Jesu geweiht wird. Da freut mich immer wieder, dass wir noch solche Ordnungen haben. Aber die Termine sind jetzt wichtig für die Landessynode, der 15. September für die Einreichung der Wahlvorschläge und beim Kirchengemeinderat der 13. Oktober und die Wahl ist am Sonntag, 12. November. Den ausführlichen Text in der Sakristei, Sie können ihn dort einsehen. Und nun wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns. Und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.